Moin Moin, hier ist André aus dem Schneideraum. Ein kurzer Hinweis, bevor die heutige Folge losgeht. Leider hatten wir ein paar technische Probleme auf Daniels Seite, was sein Mikro betrifft. Daher klingt er heute nicht so wie sonst. Wir bitten das zu entschuldigen und hoffen, dass die Folge trotzdem gut hörbar ist für euch und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Genregeschehen.
Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Heute liefern wir die Antwort auf alles, denn heute liefern wir euch die 42. Folge von Genregeschehen, unserem kleinen Genrefilm-Podcast, zu dem wir euch herzlich willkommen heißen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und an meiner Seite, wie immer, die beiden Schreihälse, André Hecker.
Also. Moin Moin.
Und Tino Hahn.
Hallo.
Ja, hallo, mein Name ist Daniel Schröckert, ihr seid hier bei Genregeschehen und Fred Carpet und das ist unser heutiges Programm.
In dieser Folge kehren wir zurück nach Woodsboro und demaskieren den neuen Teil von Scream. Zudem begeben wir uns auf eine knallbunte Monsterjagd im chinesischen CGI-Brocken Monster Run und wir stehen zwischen den Fronten von Aliens und Punkern, wenn wir über den experimentellen Film How to Talk to Girls at Parties sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
So, und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster mal wieder und sage, heute ist es endlich soweit, das wird definitiv unsere kürzeste Ausgabe aller Zeit. Und Tino,
ja, wie letzte.
Tino hat gesagt, so wird's sein.
Ja, also wenn das jetzt über, da lehne ich mich ja noch mehr aus dem Fenster, also wir wollen ja auch nicht Quantität, sondern Qualität bieten, aber wenn das über 60 Minuten werden, auch da wäre ich schon überrascht.
Na gut.
Sprach das Tino-Rakel.
Wir werden das sehen.
Hast du dir notiert, wo du schneiden musst eventuell?
Ja, schon vor dem Anfang, wenn falsch geklatscht wurde, da schneide ich erst.
Ja, okay, das war wirklich peinlich.
Ja, ist ja gut. So, da er den Film noch nicht gesehen hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, werden André und ich jetzt einmal kurz unseren ganz frischen Eindruck von Scream abgeben. Das ist ein sogenanntes Requel oder halt auch Teil 5, je nachdem, wie man es halt sehen möchte, von Matt Bettinelli-Ulpen und Tyler Gillett. Ist jetzt frisch am 13.01. gestartet in den Kinos. Wir hatten ihn 2 Tage vor Kinostart gesehen. Das war heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dementsprechend sind die Eindrücke wirklich brandaktuell. Aber wir wollen natürlich auch Rücksicht nehmen auf alle, die es noch nicht geschafft haben, sich diesen Film anzuschauen. Deswegen wird es hier so spoilerfrei wie möglich, weil ja, für Tino wäre es jetzt auch ziemlich scheiße, wenn er jetzt allzu viel wissen würde vorab. Und was wir euch aber erzählen können, ist zumindest mal die Handlung, die da lautet. 25 Jahre, nachdem eine Serie brutaler Morde die kleine Stadt Woodsboro erschütterte, hat sich ein neuer Killer die Maske von Ghostface übergestreift und nimmt eine Gruppe von Teenagern ins Visier, um Geheimnisse aus der mörderischen Vergangenheit der Stadt wieder aufleben zu lassen. Ja, und jetzt könnte man fragen, klingt doch eigentlich wie immer. Und was ist daran neu? Ja, ist daran was neu, André?
Jein. Das ist ein ganz klares Jein. Also Scream reiht sich halt. Ah, da, also Scream, der neue Scream, der heißt ja nicht 5, obwohl es 5 quasi ist. Und daran, dass die Zahl fehlt, daran merkt man, finde ich, auch schon. Da anhand dessen kann man schon ablesen, in welche Formel sich der neue Film, finde ich, einreiht. Nämlich er reiht sich schon so ein bisschen ein in die Riege der neuen Ghostbusters, des Matrix 4s. Ja, der Filme, die irgendwie versuchen, Vergangenes wieder aufleben zu lassen, gleichzeitig aber eine neue Generation von Zuschauer Zuschauerinnen und Zuschauern abzuholen, es irgendwie allen recht machen zu wollen und gleichzeitig auch das Franchise selbst noch zu bedienen, nämlich mit All Things Meta. Also ich fand, da war noch mehr Meta als bei Matrix 4 und der war schon verflucht Meta. Und von daher, ja, ein klares Jein. Also er versucht, Dinge neu zu machen, aber dabei eben so viel Fanservice auf den Kinogänger niederprasseln zu lassen, wie nur möglich.
Und das entschuldigt er halt vor allem oder in großen Teilen eben damit, dass das ja jetzt alle machen und dass man da so gesehen den Gesetzen der Serie folgt und eben den Befindlichkeiten der Zuschauer. Was es aber halt letztendlich nicht besser macht, ja, sondern wie so viele andere Filme ja einfach nur aufzeigt, okay, wir kriegen offensichtlich keine neuen Geschichten mehr, sondern immer nur die alten, aber halt eben mit neuem Personal. Und ja, das kann man jetzt gutieren und gut finden, eben aufgrund seiner Art und Weise. Oder man kann es halt ja schon per se einfach ablehnen, weil man halt zu viel in letzter Zeit davon gesehen hat. Weil wir haben wirklich in letzter Zeit eine Menge Filme gehabt, die halt genau auf die Art und Weise versuchen, die Gunst des Publikums eben zu gewinnen oder eben Millionen, möglichst viel Geld in die Kassen zu spülen. Und ich sag mal so, in so konzentrierter Form, wie jetzt zuletzt seit, sag ich mal, Ghostbusters Afterlife mit Spider-Man dazwischen, mit Matrix dazwischen und so weiter und so fort, muss man Scream vielleicht eben unter genau diesem Gesichtspunkt schon irgendwo einen kleinen Bonus mitgeben. Denn, ja, wer weiß, ne, er sollte, glaube ich, letztes Jahr starten, oder?
Nee, sogar vor 2 Jahren schon. Oder Diskussion hatte ich heute auch mit Kollege Chris. Ich glaube, vor 2 Jahren nämlich schon. Das habe ich ihm gleich gesagt. Das Ding ist nämlich, wäre der als erstes rausgekommen, dann wäre er sogar der Vorreiter von dieser neuen Welle gewesen. Und so kommt er jetzt als letztes.
Das ist halt, das
war
ist,
glaube ich. War der da schon fertig oder sollte er nur? Der war auch schon
war
fertig.
Jetzt. Ja.
Okay.
Und das ist so halt das Ding, ja. Also, wenn dieser Film ganz am Anfang gewesen wäre, okay, davor wäre noch Star Wars gewesen und noch viele andere.
Ja, gut, ja.
Aber wenn dieser Film jetzt, sage ich mal, vor 2 Jahren wirklich schon da gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, sauber, Hut ab. Ja, das ist, dann hätte man vielleicht sogar bei manch anderem Film auch manch anderen Umgang erleben können. Ja, oder halt eben noch mehr von all dem, das weiß man ja nicht. Ich meine, Scream hat ja damals auch eine Welle von eher, ja, wie soll man sagen, weniger raffinierteren
Wannabes.
Ja, Slashern irgendwie losgetreten. Hm. Und da gab es auch bessere und da gab es auch schlechtere, aber sag ich mal so, Scream blieb doch eigentlich über weite Zeit die Speerspitze, was das angeht. So, ja. Und ja, jetzt wirklich kommt Scream einfach viel zu spät. Obwohl, kurz eine Sache würde ich noch hinzufügen, ich finde schon, dass sie mit der Zahl ein wenig spielen, weil in dem Titelschriftzug hat das M in der Mitte so eine Spitze nach unten, die man halt auch als V oder eben als 5 deuten könnte.
Ja,
so, ne? Also wirklich besonders hervorgehoben, aber damit hat man sich vielleicht auch noch so ein kleines Hintertürchen geschaffen oder so. Also
passt zur gewollten Uneinigkeit, genauso wie sie im Film nicht sich einigen können, ob es ein Requel oder Sequel ist, genau. Ja, wie gesagt, das Ding ist halt, ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam, solide. Er war viel besser als erwartet, aber er ist auch hinter sehr vielen Potenzial stehen geblieben, sag ich mal. Weil mein größtes Problem eigentlich mit dem Film war, ich fand vor lauter Meta, und der war mal cleverer, mal uncleverer, oder beziehungsweise er war schon immer plakativ, mal fand ich ihn sympathischer, oder mal fand ich ihn, mehr gelächelt und gegrinst, mal weniger. Aber hinter dem ganzen, oder vor dem ganzen, dieser Meta-Wand, die er aufgezogen hat, hat er für mich ein bisschen vergessen, Horror zu sein. Also, mein größtes Problem war eigentlich, dass das Scream ist ein Meta-Film, aber kein Horrorfilm. Weil immer in den Horrormomenten, er war nie so richtig packend, nie so richtig gruselig oder nie richtig schockierend oder nie richtig mitreißend. Es gibt nur wenige Szenen, die auch wirklich irgendwie mal so im wirklichen Slasher-Kosmos auch dann wirklich gut inszeniert sind. Weil selbst in den Momenten, wo er Slasher sein will, auch da kann er teilweise sich nicht davor zurückhalten, nochmal Meta einzubauen. Es gibt eine Szene im Film, ohne zu viel zu verraten, da wird so eine Küchenszene aufgebaut. Mhm. Und die ist viel zu lang, weil...
Nee. Das sehe ich anders. Aber,
Kannst du sofort ausführen. Ich fand die viel zu lang, weil davor passiert halt was und dann, ich verstehe schon, was der Sinn dahinter ist. Aber ich fand, die war ausgereizt, weil er in dieser Küchenszene dann lauter False Scares quasi aufbaut, kennt man das typische irgendwie Kühlschrank auf, ne, bedrohliche Musik setzt ein, gleich denkt man, Tür geht zu, dahinter steht einer, natürlich ist niemand da. Und das macht er wie so 10 Mal, naja, übertrieben, aber halt einige Male. Und ich verstehe schon, was sie damit machen wollen. Also selbst in diesen Horrorszenen wollen sie noch diese typischen Genre-Klischees auch nochmal wieder mal demaskieren. Aber ich finde, dadurch ziehen sich manche Szenen dann A zu lang und B, wieder verlieren sie die Wirkung. Weil ich mehr damit beschäftigt war, dann über diese Meta-Message zu lachen oder zu grinsen, als dann wirklich auch mal einen Horror zu spüren irgendwie. Also das, finde ich, haben die letzten Screams, auch der vierte, der hatte auch super viel Meta, mit diesem ganzen Stabberton, mit dem ganzen Internet-Stuff, den er aufgemacht hat. Aber trotzdem hat er nicht vergessen, dabei noch irgendwie ein Slasher zu sein. Und ich finde jetzt hier Scream 5 oder Scream, da war es mir so eine Schippe schon too much insgesamt.
Ja, ich gehe da mit dir, also das habe ich ja auch gesagt, der Film propagiert so oft, dass die Filme doch eigentlich bitte wieder irgendwie, ja, blutiger, dummer Spaß, Horrorspaß sein sollen. Mhm. Und das vergisst der Film halt meiner Ansicht nach selbst mehr zu sein. Obwohl es meiner Ansicht nach gute und auch ein paar echt schön gewitzte Momente gibt. Mhm. Aber dafür, dass er dann halt auch so viel cleverer sein will als so viele andere Filme und das alles so, sag ich mal, verbal kommuniziert auch, dass er halt wirklich weiß, wie das Business läuft und das, wie die Bindung der alten und der neuen Zuschauer erreicht werden soll und so weiter und so fort. Also er seziert das alles irgendwie auf der Dialog- oder inhaltlichen Oberfläche so.
Ja.
Und erlaubt sich dann aber selbst ein paar Dummheiten, die so richtig Slasher sind, die aber halt leider zu wenig sind, um da reinzupassen oder sich da irgendwie richtig anzufühlen. Das ist genau das, was du sagst. Er ist halt am Ende nicht der dumme Slasher-Film, über den wir alle lachen und mit dem wir Spaß haben, sondern er ist der Film, der eigentlich von sich behauptet, er wäre ein bisschen besser, aber er macht es halt nicht irgendwie ein bisschen
aber
besser.
Aber ist es halt. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und da kann er noch so oft auf der Tonspur über Elevated Horror sich lustig machen und Name-Dropping der letzten 5 Jahre alle 10 Minuten machen. Das ist schön und gut. Aber genau das, dann gib mir auch das, was du mir versprichst. So. Und da waren wir jetzt so uneins. Auch so, was die Kills und so angeht, da sind ein paar dabei, die sind so typische Scream-Reihen-Standards. Und dann gibt es wieder welche, wo du denkst, ho, okay, derbe so irgendwie. Aber auch da sehr unkonsistent und unkonsequent irgendwie. Also ja, er hat nicht das, also das, was er wie bemängelt oder verarschen will, liefert er dann selbst hier nicht. Ich glaube, das ist der größte Punkt, ja.
Ja, ja, aber obwohl, es gibt schöne Szenen, es gibt ein paar gewitzte Szenen. Ich muss sagen, ich habe diese Kühlschrank-Szene anders wahrgenommen. Ich fand, das war tatsächlich in einem Ausmaße, das mir gefallen hat. Mhm. Weil ich gemerkt habe, okay, der Kitzel, der kommt, weil ich auch mit einer anderen, also weil ich halt wirklich aus dieser reinen Whodunit-Perspektive da reingegangen bin. Und das muss man leider sagen, ich fand tatsächlich, dass man, also ich habe schon leider sehr schnell erraten, worauf es hinausläuft, so, sagen wir es mal so.
Ja.
Und war dann trotzdem einfach mit Spaß dabei zu sagen, okay, ich will wissen, ob sich meine erste Eingebung, ob die sich bestätigt.
Ist die Person denn auf dem Poster wirklich drauf?
Ich weiß jetzt leider nicht, wer auf dem Poster alles
drauf
ist.
Ja. Es gab ja dieses Poster von wegen der Killers auf diesem Poster und da waren ja alle Charaktere drauf. Ja.
Ja, okay, und auch der Scream-Killer mit der Maske. Also von daher war es dann auch
genau. Ja. Okay, wenn da alle drauf sind, ja gut. Also das fand ich halt dann, wie gesagt, da war er dann halt irgendwie nicht so clever, ja. Und versucht sich dann auch wieder so ein bisschen mit seinem Meta-Humor da rauszuschummeln. Aber wie dieses Whodunit, ich finde, das hat er doch tatsächlich mal wieder ein bisschen besser etablieren können. So. Dass ich zumindest dieses Gefühl hatte, ich will jetzt irgendwie wissen, ob sich meine Theorie bestätigt, ich habe einen starken Verdacht. Oder halt, wer mag es wirklich sein? Was sind die Hinweise? Wo sind die False Flags? Und wo sind die diese unbewussten Flags, die gesetzt werden, die so, weißt du, so ein Tick zu unauffällig sind, aber auch ein Tick zu auffällig. So immer so irgendwo dazwischen chargieren.
Ja.
Und das hat Spaß gemacht, das alles wieder abzugleichen. Jetzt sagen wir auch kein Geheimnis irgendwie. Man kennt die Besetzungsliste, man hat den Trailer gesehen. Es sind auch diverse halt alte Leute dabei. Das soll ja halt bei dem Requel halt auch einfach thematisiert werden. Und da muss ich aber sagen, die waren für mich tatsächlich nicht mehr als eine Randnotiz. Also ob die jetzt dabei sind oder nicht, muss ich sagen, tut dem Film irgendwie, also schadet dem Film nicht oder nützt dem Film auch nicht unbedingt. Im Gegenteil, es gibt eine Szene mit David Arquette, die unterstreicht meinen Punkt von wegen, da erlaubt er sich aber echt ein paar Dummheiten, für die er sich einfach als zu clever ausgegeben hat. So, ja. Und
ja, und was ich auch schade fand, zwei der alten Charaktere haben quasi nicht mal eine Szene zusammen, die telefonieren nur mal miteinander. Das fand ich auch so, wenn du es schon reunitest, dann machst du auch richtig, dann gib mir richtige Szenen so irgendwie. Also da haben sie es dann auch nicht in die Vollen gebracht, war auch ein bisschen schade einfach. Aber ja, das ist wirklich, die sind eher wirklich nochmal, das meine ich halt am Anfang, ne? Die sind dafür da, nochmal quasi den alten Fans nochmal das zu geben, irgendwie was sie cool finden. Das war der Nostalgie-Effekt, aber der Fokus liegt schon auf der New Generation jetzt quasi, ne? Ja. Die cleverer ist, die neue Regeln wieder hat, die ihr eigenes Ding wieder draus macht und fortführt, so darauf liegt schon der Fokus, ja.
Und ich muss sagen, da war es dann auch so ein Mixed Bag wie bei allem. Da, ich fand die eine weibliche Hauptrolle, wie heißt die, Sam?
Sam, ja.
Muss ich sagen, die fand ich nicht so überzeugend. Ihre jüngere Schwester Tara, beide mit Nachnamen Carpenter, die waren schon, die fand ich etwas besser. Und hier Frau Savoy Brown ist auch mit dabei, die war ganz cool. Ja. McQuaid war cool. Also da waren, wie gesagt, also so rein vom Casting her hat man ein paar echt gute getroffen und ein paar, die waren egal. Aber das war jetzt auch nicht schlimm so. Und ich muss auch sagen, alles in allem besser als befürchtet und eben nicht ganz so clever wie erhofft.
Okay, ich bin überzeugt, ich gehe Donnerstag rein.
Ey, absolut. Also wie gesagt, ich fand ihn deutlich besser als erwartet. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Und gerade was Daniel auch sagt, das Whodunit macht Spaß, auch wenn es nachher vielleicht doch zu offensichtlich war für mich. Also möchte ich nicht sagen, ich bin besonders clever, aber ich finde, da gibt es schon so ein paar Dinge, die relativ schnell deutlich werden. Ich fand es dann doch zu obvious hier und da. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, um abzuwarten, ob sie es bestätigt. Genau, das fand ich halt auch. Und da haben sie immer genug Spielereien drin, was die Charaktere angeht, was Schnitte angeht, was Szenenwechsel angeht, wo du dann natürlich wieder denken sollst, der kommt jetzt aus dem Keller, dann kann der es ja nur sein. Ne? Und solche Sachen halt wieder, das ist alles drin. Und das funktioniert auch gut. Und wie gesagt, so rein von Unterhaltungsfaktor, der dauert auch nicht zu lange. Das war alles fein. Nur, wie gesagt, größtes Problem für mich. Er vergisst so ein bisschen, der Horrorfilm zu sein, der eigentlich darunter stecken sollte. Und er hält sich selber für smarter, als er letztendlich leider ist. So, das auch, ja. Aber ansonsten, ey, wie gesagt, ist echt ein solides Ding, finde ich auch.
Also, es klingt so platt oder so blöd, aber ich denke mal, Neueinsteiger, wie halt auch Scream-Fans, die kommen da auf ihre Kosten, wenn sie halt bereit sind, sich auf gewisse Dinge einzulassen, so. Es ist also wirklich so einfach und blöd, es klingt, aber ja, wir haben ja, die machen ja nicht umsonst, sag ich mal, diese Wiederaufbereitung von so vielen Sachen, ja. Also deswegen, ja, ich würde es nicht als den besten Teil der Reihe bezeichnen, aber auch nicht als den schlimmsten.
Nö, überhaupt nicht. Nee.
Falls du noch eine Frage hast, wäre sie jetzt stellbar.
Nee, ich glaube, die werden mir während des Films alle beantwortet. Darüber hinaus ist mein Bedarf an Scream dann, glaube ich, auch gedeckt. Also, weil ich es eher an jeder passenden und unpassenden Stelle versuche unterzubringen, das ultimative Ding in Sachen Meta-Slasher und Meta-Humor im Slasher-Bereich für mich ja Scream Queens. Also, da wird, glaube ich, auch nie irgendwas drüber kommen vom Fun-Faktor her. Deswegen bin ich bei allem, was jetzt irgendwie versucht, das Slasher-Genre noch irgendwie zu dekonstruieren oder lustig zu machen, eben ein bisschen underwhelmed gewesen. Aber bei sowas wie Scream werde ich mir wahrscheinlich auch noch den 10. Teil angucken. Also,
wie gesagt, man lebt ja auch trotzdem mit den Erfahrungen. Also man schaut ja auch mit den Erfahrungen. Man blendet die ja nicht völlig aus. So, also man
hat diese. Wir schauen ja nicht nur, wir sehen auch.
Umgekehrt.
Wirklich. Grüße gehen raus an Wolle.
Schaust du noch oder sichtest du schon?
Was ich meine ist, du hast ja trotzdem die Erinnerung. Weißt du, du blendest die ja nicht aus. Also
ja.
Du hattest ja Spaß mit den bisherigen. Also wenn du Spaß mit den bisherigen Filmen hattest, dann nimmst du ja diese Erinnerung und den Spaß nimmst du ja mit rein, wenn du jetzt in den neuen Film gehst. Und vielleicht wird genug davon abgerufen, dass du halt wieder einen guten Abend hast, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist
ja, bei diesem. Also das, ich finde, was am wenigsten im Kino enttäuscht, sind ja sowieso immer Horrorfilme. Also selbst wenn sie nicht gut sind, sind sie meistens noch laut. Und das reicht ja im Kino dann auch schon, um zumindest so eine latente Grundspannung trotzdem drin zu haben.
Obwohl, weil man. Wie hieß der von den Livid-Machern und den Inside-Machern, der auf dem Rummelplatz?
Among the Living?
Among the Living.
Ja. Ich würde sagen, der war weder das eine noch das andere.
Ja, okay, ja gut, sowas. Also ja, aber das ist ja nochmal eine andere Liga.
Ja.
Aber apropos andere Liga.
Genau, das wäre jetzt für mich auch ein guter Übergang gewesen.
Kommen wir zum HSV.
Oh ja, nächstes Wochenende ist es soweit. Geht's endlich
okay,
los.
Also, okay, ich nehme das mit in der kürzesten Podcast zurück.
Nein, wir kommen zum nächsten Film und zwar zu Monster Run oder wie er hier in Deutschland heißt, Monsterjagd von Henry Wong aus dem Jahre 2020. Erscheint jetzt als Blu-ray ab dem 27. Januar über Koch Media und hat folgenden Inhalt im Angebot. Um uns herum leben unzählige Monster. Unsichtbar für die meisten Menschen und unentdeckt vor neugierigen Blicken treiben sie ihr Unwesen. Die junge Jimo dachte bisher, dass nur sie die skurrilen Ungeheuer sehen könne und hält ihre besondere Gabe geheim. Doch damit tritt der Monsterjäger Meng in ihr Leben, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die übernatürlichen Wesen zur Strecke zu bringen. Nur zu zweit haben sie eine Chance, die Pläne der größenwahnsinnigen Gegenspielerin Lotus zu durchkreuzen.
Danke, Koch Media, für diese wundervolle Zusammenfassung.
Ja, danke an dieser Stelle. Wir müssen eigentlich nicht viel mehr dazu erzählen. Es ist ein bunter Film und ich glaube, er ist für eine deutlich jüngere Zielgruppe gedacht, als wir es sind, oder?
Fandst du jetzt, dass das gar so...
Da war ich mir nie so ganz sicher.
Ja, das ist auch so mein Grundproblem des Films, dass ich mir nicht so ganz sicher bin...
Für wen er gemacht wurde.
Warum er so kurz ist. Also was? Er geht halt schon 105... Ja, er geht schon lang, aber wie viel da reingeworfen wird... Ja, also
ich wollte gerade sagen, er ist dafür das, was drin ist, ist er zu kurz eigentlich. Ja. Also das ist schon echt ganz schön vollgestopft, ja. Das stimmt.
Ja, aber dafür hat er zwischendrin diese komische, wir müssen jetzt mal 3 Tage in einem Haus warten, Sequenz, die halt ewig geht und dann irgendwie in so einem Bild endet oder in so einer Rückblende, so nee.
Oder in so einer in 3 Tagen im Haus warten wirkt da auch schon so ein bisschen so, als ob sie so, puh, wir haben jetzt die Kohle am Anfang ausgegeben und fürs Ende brauchen wir auch noch Budget. Jetzt machen wir hier eine sprechende Tür hin.
Und lassen Kinder von Süßigkeiten von Onkel Pink klauen und das war's dann irgendwie.
Ja.
Ja, also der Film ist leider sehr viel auch Tell, ne, anstatt zu showen. Also er erzählt auch sehr viel.
Dafür, dass es so ein CGI-Overload ist, stimmt. Wird schon viel auch einfach nur so
behauptet.
Informationen übermittelt, ja.
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 Und also ich muss sagen, ich weiß nicht, ich fand den schon kindlicher, alles in allem. Mhm. Also da haben wir, ich musste an diesen Film denken, den wir auch in Sieges gesehen haben, Tino. Oder warst du da dabei? Wo der junge Mann durch die Träume springen kann und sich anhand der Träume irgendwie bereichert. Weißt du, welchen ich meine?
Nee, da war ich nicht mit. Da warst du, glaube ich, entweder alleine oder mit Silke.
Ja, eins von beiden. Ja, an den musste ich irgendwie so ein bisschen denken. Und der kam mir sogar, also der war auch so knallig bunt und jetzt auch, ne, endete dann auch wieder in irgendeiner Greenscreen-Welt. Oder in so einem Greenscreen-Showdown, der irgendwie riesengroß ist und sich über irgendwelche Dimensionen erstreckt. Und ja, das war so für mich der direkte Vergleich, den ich hatte. Und alles in allem, muss ich sagen, kommt mir Monsterjagd dann doch ein bisschen kindlicher daher. Was vor allem aber auch echt dem Design der Monster geschuldet ist, meiner Ansicht nach. Ja, ich kann es nicht anders sagen, dieser Monster AG Yeti. Ja.
Ja, schon.
Wirklich, hätte der jetzt angefangen zu schwebeln, so, ich hätte mich auch nicht mehr gewundert, so, ja.
Hm.
Aber der sah halt, ich weiß nicht, der sah nicht schlecht aus, der hatte was, aber er wirkte halt so knuffig und so, weiß ich nicht, der wirkte halt null bedrohlich.
Ja, sie wirkten halt alles ein bisschen wie so große Tiere, die man ein bisschen zähmen muss irgendwie. Also deswegen dachte ich auch, das ist ein bisschen so als Mischung aus Ghostbusters und Fantastic Beasts.
Ja.
Also dass man die gar nicht irgendwie zur Strecke bringen muss, sondern einfach so ein bisschen domestizieren und vielleicht einen Knochen hinwerfen, Kopf tätscheln und dann fangen sie schon an, mit dir zu schmusen. Also eine Bedrohlichkeit habe ich da natürlich auch nirgends gesehen.
Ja, und vor allem, da es ja laut Beschreibung um das Ende der Welt gehen soll, alles ist wohl furchtbar. Den Eindruck macht der Film halt eigentlich fast so keiner.
Ja, gut, aber das geht's bei Ghostbusters Afterlife ja auch. Also, und dir müsste der Film doch allein deshalb schon gefallen, weil die Papierfigur Paper heißt, wie der Podcaster in Dings in Ghostbusters auch Podcast. Das ist doch ein sicheres Zeichen dafür, dass es dir gefallen müsste.
Jetzt wird hier scharf geschossen.
Jetzt wird gleich persönlich ausgepackt.
Nee, dafür fehlt mir die Metaebene.
Monster Run ist halt so ein Film, der ich mag den, aber ich kann den halt auch nicht verteidigen. Also es ist halt echt schwierig.
Ey, das. Ich weiß auch nicht, ich muss sagen, technisch, ja klar, ist der limitiert, beziehungsweise der hat wahrscheinlich nicht das größte Budget gehabt, um alles, was er da irgendwie auf die Leinwand zimmern möchte, zu zeigen oder darzustellen oder irgendwie entsprechend umzusetzen. Aber ich muss sagen, ich fand es dann halt, wie gesagt, eine Spur zu viel erzählt, eine Spur zu konventionell erzählt und dann halt mit einer erschreckend großen Leerlaufphase halt eben inmitten des Films so, ja. Und das war so kompakt gesehen einfach, nee, da hättest du den Film auch echt noch 10, 20 Minuten kürzer machen können. Da wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden, da hättest du vielleicht noch weniger gerafft, aber da hättest du wenigstens Power gehabt und Zug drin und irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Unterhaltungskurve, die weiter oben liegt. Und so muss ich sagen, fällt der Film irgendwann mal echt krass in so ein Loch, dass das meiner Ansicht nach in so einem Film nichts verloren hat.
Ja. Ich fand ja halt die Jimo und der, wie heißt er, Meng. Die beiden, die zusammen, fand ich eigentlich ganz sweet so. Die hatten eine gute Chemie. Ja, das hat funktioniert. Und ich fand fast am besten die Szenen, wo sie so ihre zweisamen Dialoge hatten, so, wo er von seinem Bruder dann erzählt und also irgendwie, wo sie ein bisschen Austausch gemacht haben. Die waren irgendwie ganz, wo sie da zusammen hocken und Rahmen essen, so irgendwie, keine Ahnung. Also diese zweisamen Momente bei den beiden, das hat gut funktioniert, weil die hatten eine gute Chemie, irgendwie eine gute Bildpräsenz.
Ja.
Aber immer, wenn ein Monster kam oder irgendein Quatsch passiert ist, war ich irgendwie raus.
Obwohl ich dem Film auch einige, sag ich mal, kreative Spektakelszenen zugestehen möchte. Also ich fand
so
diese,
nämlich. Ja.
Ich fand nämlich diese Time-Loop-Sequenz echt cool.
Ja, die war super.
Die war gut. Ja, ja, das stimmt.
Also das will ich überhaupt nicht abstreiten oder irgendwie in Misskredit bringen. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Ja, die sah irgendwie wild aus oder beziehungsweise das war jetzt vielleicht für den Moment irgendwie, wenn du länger drauf rumdenkst, auch der größte Quatsch. Aber trotzdem hat die meiner Ansicht nach Spaß gemacht und es war einfach eine nette, schöne Idee. Ich fand auch im Supermarkt am Anfang, das alles mit diesen Schriftzeichen da und aufzuzeichnen und das zu bannen und so, hat zwar was von Ghostbusters gehabt, aber nichtsdestotrotz fand ich das auch schön eingewoben. Bei dem Showdown muss ich wieder sagen, ja, sorry, ey, da haben wir aber jetzt mit League of Gods, mit, wie hieß der, Double World, und ja, jetzt eben auch mit dem Traumfilm, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, aber da haben wir jetzt schon echt, weiß ich nicht, genug gesehen, was wilder war, was explosiver war, was kreativer war, was irgendwie einfach drauf geschissen hat, wie viel Geld es hat und hat irgendwie mehr angeboten so. Also die haben halt wirklich dann doch eine ganze Spur mehr aufgedreht. Und da bleibt Monsterjagd meiner Ansicht nach ein bisschen zu handhaben einfach.
Ja. Sehe ich auch so. Was ich aber irgendwie daran total schön finde, ist, dass man jetzt sagen kann, ja, okay, es ist nur einer von diesen fantasievollen China-Big-Budget-Blockbustern, was man sonst nur über so 0815-Slasher sagen kann. Also, dass man jetzt auch so viele Big-Budget-Fantasy-Filme aus China um die Ohren gefeuert bekommt, dass man sich so denkt, ja, okay, das habe ich jetzt aber auch schon echt oft gesehen. Das ist irgendwie ganz ganz geil auf eine komische Art und Weise. Deswegen finde ich es auch geil, dass Koch Media die immer weiterhin rausbringt. Also sie haben ja auch weiterhin ihre Zielgruppe. Ich finde, Monster Run ist aber halt echt wirklich, ja, sitzt irgendwie zwischen allen Stühlen. Ich mag auch nicht. Und das ist ja so fast das häufigste Problem in diesem ganzen Fantasy-Genre, beziehungsweise im Genre generell, dass so die eigenen Regeln permanent neu erfunden werden. Am Anfang hast du halt so diese taoistischen Zaubersprüche, das finde ich cool, die werden auch so als Handlungselement reingebracht. Aber sobald du merkst, der Film manövriert sich in irgendeine Sackgasse, dann haben sie auf einmal wieder eine Prophezeiung oder wieder irgendeine willkürliche neue Kraft. Und das wirkt in dieser, zumindest ging es mir so beim Monster an, dieser Häufung ist das schon echt relativ nervig. Erst recht, wenn sie dann in so eine Sackgasse geraten, aus der sie sich dann auf einmal nicht befreien können, wo du ja aber auch denkst, okay, 3 Tage irgendwo bleiben müssen, ist halt echt auch, ja, richtig, ja, lame konstruiert einfach.
Ja, also generell, ne, ich meine, dass du halt den einen, ja, wie soll man sagen, Outlaw-Ritter hast und dann wird ihm der junge Sidekick an die Seite gestellt, die müssen sich irgendwie zusammenformen und gehen halt auf die Journey so vorbei an, weiß ich nicht, weisen Mentoren oder konkurrierenden Kriegern und entgegen einer großen Bösewichtin so. Das ist ja halt wirklich wirklich runtergebrochen, ne? Also das kennt man ja selbst aus China, irgendwie in seinen Konstellationen viel vielfältiger oder verworrener und vor allem auch, ja, ich weiß nicht, ey, komm, dann ich bringe jetzt mal hier Legend of the Demon Cat, wie da die, sag ich mal, der Grundkonflikt, wie das halt irgendwie, aus wie vielen Personen der bestand und unter welchen Bedingungen der irgendwie existiert hat, so, ja. Da ist jetzt Monsterjagd wirklich das Runtergebrochenste vom Runtergebrochenen. So.
Ja. Ja, vielleicht ist das dann ja der Beweis dafür, dass er eben dann doch an eine zumindest etwas jüngere Zielgruppe sich richtet, damit auch gar nicht so komplex und das wird, dass man nicht drüber stolpert.
Ja, das ist halt letztendlich so mein Eindruck. Ich glaube, der ist für eine jüngere Zielgruppe gedacht und die.
Weil er ist ja weder, also ist ja weder hart noch irgendwie, ne? Also er ist halt, die Bilder sind halt schon bunt, aufregend und teilweise echt schnell und ausladend. Hm. Aber er ist ja weder hart, da wird nicht irgendwie, da gibt es keine Gewalt, also keine grafische Gewalt, da gibt es keine. Ja, also selbst die Antagonistin ist ja irgendwie süß und nett.
Also ich finde die schon echt gut, aber natürlich wirkt die auch nicht so, als ob die Welt untergeht.
Genau, die wirkt ja auch nicht, als ob sie gleich alles zerfleischt. So, ne? Also deswegen, ja. Ich denke halt auch, also wie gesagt, in so einer Darstellung ist er teilweise dann doch eher so jugendlich und dann rein aber von der Inszenierung und von der Simplizität echt fast schon kindlich. Deswegen war ich immer die ganze Zeit ein bisschen hin und her hadern, jetzt wirklich für wen genau der gemacht sein soll. Ja. Aber letztendlich, man, ja, wie du gesagt hast, ne, also chinesische Blockbuster oder chinesische schlechte CGI Epicness ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Kann man damit quasi sagen.
Und diese Papierfigur finde ich echt super. Also die können auch ein komplettes Spin-off bekommen.
Paper, ja.
Paper, ja.
Ich wundere mich ja immer, ich bin ja immer am Überlegen, wie so ein Film wie Laura's Stern funktionieren soll, weil ich sowas natürlich noch nie gesehen habe. Und der Stern hat ja auch gar kein Gesicht. Nee. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit diesem Stern so irgendwie bonden soll oder so. Aber bei sowas wie Paper hat ja auch nicht wirklich ein Gesicht, aber man bondet ja auch sofort. Also mein Fazit vom Monster ran, ich werde mir jetzt Laura's Stern angucken.
Ey, aber Laura's Stern soll nicht so schlecht sein, habe ich jetzt
schon. Ja, habe ich jetzt auch mehrmals gehört, weil ich jetzt auch so gefragt habe und ich ja auch dann mit Vicky, die auch in Sieges da am Strand mit war, manchmal und ihre Mutter natürlich so ins Kino gehe und ich ja diese kinderliche Begeisterungsfreude sehr gern mag, wo man auch in sowas wie Schule der magischen Tiere sitzt und sich so denkt, pff, ja, okay, das ist schon bitter, weil damit, also Monster Run mischt mit sowas natürlich auch jederzeit den Boden auf, aber da leuchten die Augen, es wird vorne auf der Stuhlkante gekauert, weil es vor lauter Aufregung kann man gar nicht still sitzen. Das macht dann auch so einen Film irgendwie besser.
Willkommen in meiner Welt.
Ja, klar.
Ich hatte die härtesten Traumata nach Conny, meine Freundin Conny, der Film. Da hat's... Oh. Ja, da ging's mit
da hat Daniel auch auf dem Stuhl gekauert.
Ja, ja, da war er alleine drin.
Ja, Monster Run. Nett.
Ja, jetzt erst mal über den Conny-Cliffhanger jetzt noch kurz auflösen.
Ey, da ist gerade der Mau, ja. Conny,
okay.
Conny geht auf Klassenfahrt oder Kita-Fahrt, keine Ahnung. Wir haben das auch nicht so ganz verstanden, dass die so jung jetzt schon irgendwie auf Klassenfahrt gehen, aber wir haben es letztes Jahr mit unserem Sohn oder dieses Jahr mit unserem Jungen, letztes Jahr mit unserem Sohn auch erlebt. Der ist auch schon jetzt auf Klassenfahrt gewesen. Mhm. Und das scheint wohl so ein neues Ding zu sein. Und in den Bus der Klassenfahrt, in den Gepäckraum des Busses, gerät Connys Kater Mau.
Mhm.
Und er wird dann quasi mit auf die Klassenfahrt unfreiwillig mitgenommen. Oder ja, er wird auf die Klassenfahrt unfreiwillig mitgenommen. Und das war für meine Tochter, war das, die hat also wirklich jede Szene mit Kater Mau, das war für die ein Tal der Tränen, beziehungsweise der absolute Hochspannungs-Thriller.
Oh Gott.
Aber es war lustig zuzusehen.
Ja.
Aber ja. Gut. Ja, das war Monster Run. Oder?
Ja.
Ja. Achso, ja, kommt raus am 27. Januar von Koch Media Blu-ray, wenn ihr euren Erzfeinden oder euren Kindern ein Geschenk machen wollt. Nein, es war Spaß. So stimmt es wirklich nicht. Also ist sicherlich für jedermann oder Frau und wie gesagt, eher was Seichteres erwarten, zumindest rein von der Komplexität, dann vielleicht.
Ja. Super Me hieß der Film über den jungen Mann, der durch die Träume wandern kann.
Stimmt.
Und
ja,
eben halt dann Schätze aus den Träumen generieren kann.
Stimmt. Ist der nicht auf Netflix?
Ich glaube, der ist jetzt inzwischen schon, ja, sowohl als Blu-ray als auch im Streamingdienst erhältlich.
Sollte man den gucken? Ja, nein, weniger als 15 Sekunden?
Ja.
Okay.
Also du kannst den gucken.
Okay, dann gucke ich.
Sonst niemand, aber du.
Nein, du solltest den gucken.
Okay.
Also ich glaube schon, dass dir gefällt.
Geht es da um Minderwertigkeitskomplex?
Nein, aber das geht's im nächsten Film.
Ach oder? Ja, stimmt, ja.
Oder so ein bisschen.
Ja. Auch.
Auch. Auch. Ja.
Also wenn ich aufzählen soll, was es in dem Film alles geht, brauche ich so eine Papyrusrolle, die ich so aufreißen kann.
Ja, reicht dir da keine 18-seitige Kurzgeschichte, worauf der Film basiert?
Nee, nee.
Ja. Da hätte man schon skeptisch werden müssen, weil ich finde 18-seitige Kurzgeschichten, die müssen als Film mindestens 179 Minuten gehen, sonst können sie ja nichts sein.
Ja.
Meinst du Green Knight oder was?
Nee, ich wollte noch einen Drive My Car-Diss reinbauen.
Ja, der geht auch bis in 179, ja doch, stimmt, 178 Minuten.
Ja, gut. 179, ja, ja. 103 Stunden.
Wir reden ja nicht über, wir reden nicht über Drive My Car, sondern.
Würde ich aber lieber. Okay, dann sag mal, worüber wir jetzt reden.
Da muss ich morgen noch drüber reden, über Drive My Car, deswegen.
Das stimmt, das wird spannend.
Ja, ich auch. Ja, das glaube ich auch. So, nein, wir reden heute über How to Talk to Girls at Parties. Ein Film, der schon echt alt ist. Der ist 2017 erschienen, aber hat es jetzt erst zu uns auf Blu-ray geschafft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Er ist von John Cameron Mitchell und beinhaltet folgende Storyline. 1977 treffen drei junge britische Möchtegern-Punks auf einer Party auf ebenso bezaubernde wie seltsame Frauen. Ach so, okay. Einer von ihnen, der schüchterne N, verliebt sich in das Mädchen Zan. Diese gehört zu einer Gruppe von Außerirdischen, der es erlaubt ist, für 48 Stunden die Erde zu besuchen, um die Sitten der Menschen zu studieren und sich von ihnen zu ernähren. Zan ist fasziniert von der Punk-Ästhetik, die N sich angeeignet hat, und flieht mit ihm auf eine ereignisreiche Reise durch London. Oder nach London? Ja. Die sind doch eigentlich die ganze Zeit in derselben Stadt, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ereignisreich?
Ja, da hören wir schon die ersten hämischen Töne. Dann sag doch mal, Tino,
also,
alles in allem, wie hat er dir denn gefallen, dieser Film?
Gar nicht mal so gut.
Oh.
Nee, also das war mir nichts. Ich fand, der sieht scheußlich aus. Ich finde dieses, wie oft da Punk gesagt wird, um immer wieder zu betonen, dass es um Punk geht. Das wird so oft gesagt, dass es so, wie wenn man ein Wort aufschreibt oder immer wieder wiederholt, dass man komplett vergisst, was das Wort überhaupt bedeutet. Also ich habe das null, weder die Jahreszeit oder diese Epoche geglaubt, in der es spielen soll, noch diese ganze Punk-Attitüde. Und im Prinzip fängt ja auch alle 20 Minuten ein neuer Film an. Leider ist da der vorhergehende gar kein Ende, sondern es sind einfach so Übergänge und schauspielerisch auch schwach. Also bis, ja, auch Nicole Kidman sieht halt irgendwie aus wie Cruella bei Wish bestellt und diesen Cockney-Akzent, den sie danach hat, da ist halt selbst irgendwie Lady Gaga in House of Gucci noch ein weisen Mädchen daneben. Also das war alles. Also ich war, ja, kurz vor entsetzt, dass das vom Regisseur von Short Bus und diesem Hedwig ist, weil ich die beide echt toll finde und ich ihm auch wesentlich mehr Gespür zutrauen würde, sowohl diese Epoche einzufangen, als auch die zwischendurch doch mal ganz interessant aufblitzenden Themen, so Erkundung der eigenen Sexualität, wie geht man mit den eigenen Komplexen um, aber das war mir gar nichts. Also es ist ein Film, der bei mir fast alle Checkboxen anklickt, was ich an Filmen nicht mag.
Siehst du das ähnlich, André?
In Teilen, aber nicht so umfänglich. Ich fand zumindest mal den ganzen Auftakt, sag ich mal, bis sie dann auch noch auf dieser Party sind. Ich fand den erstmal schön wild. Also ich finde, der Film hat ein gutes Tempo schon hingelegt und wurde dann auch wirklich in so einer steilen Spirale, also so ein bisschen die Kurve, die Monster Run fehlt, finde ich, hat How to Talk to Girls at Parties schon. Weil der echt so eine schöne, so eine weirde Spirale erstmal hinlegt, wo du erstmal komplett durchgeholt wirst und bist so ganz halt okay. Also es steigert sich immer recht schön. Aber ich finde auch, das, was Tino so bezeichnet hat, als der Film fängt immer wieder von vorne an, so quasi, oder macht immer einen neuen Film auf, das Gefühl hatte ich auch tatsächlich. Ich fand die ganzen Set-Pieces und die ganzen Abschnitte dieser London-Reise dann, ich fand die sehr verhackstückt. Also es wirkte nicht wie so ein Guss, sondern es war echt wie so ein Cut und dann kommt halt ein neues kleines Kapitel und wieder ein Cut und ein neues kleines Kapitel. Es war ein bisschen, also vom Storytelling einfach nicht sauber durchgeführt, fand ich. Das wirkt tatsächlich so ein bisschen episodenhaft, aber ohne episodenhaft sein zu wollen. Und dazu kommt auch, ich fand den Ich fand die ganzen Kostüme und so eigentlich ganz cool, aber insgesamt vom Look her bin ich auch bei Tino. Ich fand den auch irgendwie ungeil inszeniert und gedreht. Also ich fand die Bilder nicht einprägsam, obwohl sie das eigentlich hätten sein müssen, aufgrund der ganzen optischen Reize, die gesetzt werden, diesen seltsamen, orangenen, knalligen Latex-Kostümen, dann halt die ganzen Punk-Kostümen, es hätte viel mehr knallen müssen. Das war einfach nicht stilsicher, fand ich. Und diese weirde Schraube, die hat sich irgendwann für mich überdreht. Also das, was ich so die erste halbe, dreiviertel Stunde echt mochte, hat der Film für mich irgendwann dann so im letzten Drittel einfach sich komplett überzogen mit diesem Alien versus Punk-Krieg quasi, ja, also so Cowboys versus Aliens als Punker versus Aliens oder so, das wird mir auch irgendwie, also ich mag ja weird, gerne, gib mir weird, gib mir kreativ, aber ich fand, der Film hat irgendwann sich selbst irgendwie überschlagen, dann hat er die Kurve nicht mehr gekriegt, da waren super viele lustige und Ideen drin, auch wo dann zum Beispiel, ich musste ein bisschen ganze Zeit an so eine nicht ganz so arzi-farzige Under the Skin ein bisschen denken, so, oder nicht ganz so LSD-Jäger Fried Berry oder so, ja, also wo sie zum Beispiel diese ganze Szene mit der Mutter, wo sie dann zum Beispiel auf dem Klo sitzt, die Mutter kommt rein und so, oh sorry, und dann übernimmt aber dann das Alien die Mutter kurz und dann führen die halt so ein Gespräch, während er so aus der Tür guckt und sich fragt, warum seine Mutter mit seiner neuen Freundin redet, während sie am Pinkeln ist.
Und vor allem eine männliche Stimme hat.
Eine männliche Stimme hat plötzlich. Also da waren schon echt Szenen drin, die ich echt gefeiert habe. Aber leider nicht genug, sag ich mal. Und immer wieder verloren, so das Momentum. Aber es waren schon starke Szenen drin. Also ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Ich fand auch die Grundidee eigentlich ganz cool. Aber mir war der, also wie gesagt, ich fand ihn einmal nicht gut gepaced und dann einmal einfach irgendwann übertreibt das einfach komplett. Und ich fand auch das ganze Ende nicht so ganz rund. Irgendwie war auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht inkonsequent, aber weiß ich nicht. Hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Also hätte ich mir irgendwie ein, also entweder komplett, also entweder, also es geht ja quasi im Grunde ja, wie der Plot gesagt hat, sie wollen sich den Menschen ernähren. Also entweder hätte ich gesagt, okay, dann zieh den Genozid durch so. Aber irgendwie war das nichts Halbes, nichts Ganzes am Ende. So, also ja, hat sich dann in einigen Punkten verspielt, aber in anderen wiederum, wie gesagt, war ich auch durchaus angetan. Also echt sehr zweischneidig.
Ja.
Was sagst du?
Ich bin ein bisschen versöhnlicher. Ich gebe euch aber auch in sehr vielen Argumenten und Punkten recht. Der sieht schon so ein bisschen räudig aus. Oder ich finde es schade, dass der so, weiß ich nicht, in so einem DV-Kamera-Look irgendwie daherkommt, wo er das irgendwie auch, glaube ich, mit anderen Mitteln geschafft hätte, den Lifestyle und den
halt ein
Dreck.
Ewig langes Interview mit dem Regisseur und Kameramann, wo sie auch genau erklären, warum sie sich für den Stil entschieden haben und warum sie das so gemacht haben, aber das macht für mich auch, also fast noch schlimmer, weil ich den Style halt nicht nachvollziehbarer finde, der auch nicht schön aussieht. Also sie haben sich da schon was bei gedacht.
Ja,
aber
das glaube ich. Aber das soll ja wahrscheinlich, also auch das Bild soll ja wahrscheinlich Punk repräsentieren. So, ich meine, es gibt ja den Moment, da steht Elle Fanning irgendwo und guckt in die Stadt und sagt, ja, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Platz ein bisschen oder diese Welt ein bisschen bunter ist und ein bisschen irgendwie ein bisschen hübscher oder irgendwie, was sie gesagt hat, und ein bisschen wärmer, glaube ich, oder so. Mhm. Und ich glaube, das sollte auch dieser Look irgendwo ein bisschen repräsentieren und symbolisieren. Aber ja, es ist, dann bleibt es, aber trotzdem ist es nicht so schön anzuschauen. Und dadurch wird auch, ja, ich weiß nicht, dadurch werden auch einige Sachen, das Bild wird einigen Klamotten oder Szenerien oder so einfach nicht ganz gerecht.
Genau,
mal so.
Genau. Und wenn du halt zum Beispiel sowas anguckst wie Mid-90s oder so, der hat ja auch so einen Look, der will ja auch so einen 90s Skate-Video-Look erzeugen und der schafft das auch genau. Also du kannst ja einen räudigen Look erzeugen und trotzdem stilsicher arbeiten. Aber ich finde, das Bild hier ist einfach nur hässlich. So.
Ja,
beziehungsweise, ne,
ist es.
Ja.
Obwohl, ja. Ich muss aber sagen, ich mag diese Romanze zwischen Elle Fanning und, wie heißt der, Alex Sharp, die sich da entwickelt. Denn ich mag halt Elle Fanning. Ich muss es einfach sagen. Ich bin ein riesengroßer Elle Fanning-Fan und ich gucke mir die sehr gerne an. Ich finde, das ist eine, ja, meiner Ansicht nach talentierte und sehr talentierte Schauspielerin. Und ich glaube, würde es Anya Taylor-Joy nicht geben, würde sie auch in genau den Film mitspielen, in denen Anya Taylor-Joy jetzt die ganze Zeit mitgespielt hat.
Ja, das stimmt, ja.
Also wirklich, ich glaube, ihr Pech ist, glaube ich, so ein bisschen, dass sie vielleicht den einen oder anderen zu abgedrehten Film gemacht hat und dann aber halt auch, dass eben Anya Taylor-Joy irgendwie so den einen oder anderen entscheidenden oder bekanntere Film gemacht hat.
Ja, weil sie aus diesem Typecasting halt auch nicht rauskommt. Und bei How to Talk to Girls ist ja auch wieder so komplett getypecastet. Wer spielt die Außerirdische? Da gibt's ja nur einen. Also ich finde die auch super, aber natürlich ist sie auch immer durch die Rollen, für die sie gecastet wird, auch immer schauspielerisch ein bisschen limitiert, weil das, was sie da macht, macht sie ja super, aber sie kommt halt auch nicht wirklich da raus.
Ja.
Ja, und gleichzeitig eben genau das. Sie ist halt auch vom Typecast, der ein ähnlicher Typ wie Anya Taylor-Joy komplett, ne? Also die beiden kannst du ja wirklich komplett in dieselben Rollen theoretisch stecken. Aber
wo Anya Taylor-Joy jetzt halt die komplexen, sag ich mal, auch Frauenrollen bekommt, die halt wirklich darüber hinausgehen, dass sie einfach nur mysteriös und schräg sind oder irgendwie unterkühlt, verschlossen oder was weiß ich, oder sehr emotional, da bleibt Elle Fanning irgendwie so ein bisschen stecken. Obwohl, wie gesagt, ich finde die echt bisher lang...
Ja, aber Elle Fanning macht halt jetzt The Crate und das ist eine der besten Serien, die gerade läuft. Also sie ist halt jetzt erstmal in The Crate drin hängen geblieben. Deswegen macht die wahrscheinlich gerade nichts.
Denke ich auch, dass das damit zusammenhängt oder dass das ein Großteil der Zeit frisst. So.
Ja.
Und auch da ist sie ja wirklich gut, ne? Also... da ist sie ja wirklich gut drin, so, und ja, egal. Ja,
ich finde hier die Konzertszene eben, also wo sie dann zusammen mit ihm, wo sie diesen Punk-Song dann am Ende singen.
Der Film, ich bin bei euch,
der fand ich mega, die Szene.
Der wirkt verhackstückt und der wirkt irgendwie episodenhaft und so weiter und geht auch mal vielleicht ein bisschen, war bei mir auch so, dass das Interesse halt zwischendurch einfach mal abgeflacht ist. So,
er schwimmt zwischen den
Sehen. Weil es dann irgendwie einfach auch nur banales Blabla irgendwie zu hören gibt oder nicht so interessante Sachen. Da bin ich bei euch, aber ich mag zum einen dieses Rumpelige, so, das gebe ich ihm, als von wegen, ey, komm, lass uns mal probieren, was passiert so. Und ich muss sagen, diese Konzertszene, die hat es mir sehr, sehr angetan.
Die fand ich auch geil, ja.
Die fand ich wirklich gut. Die fand ich einfach wirklich gut. Aber das ist leider eine der besten Szenen auf Weiter Flur. Obwohl ich halt auch teilweise echt lachen musste, dass hier schon echt dass ich selten einen Film gesehen habe, in dem Alien-Kotze irgendwie probiert worden ist. Seit Bad Taste so, ja.
Ja. Also, der Running Gag, wenn sie, dass sie immer Leuten in den Mund kotzt, war auch super.
Ja, das gebe ich dem Film auch.
Ja, also ich kann ein bisschen besser mit dem leben. Ich mag die Themen so und ich finde auch die, wie soll man sagen, ich fand es ganz nett, dass sie sich schon irgendwo versucht haben, ein Konzept für diese Aliens zu überlegen, was nicht so den typischen Dingern irgendwie, den typischen Tropes einfach entspricht so, ja.
Irgendwer auf Letterboxd schrieb dazu einfach nur, ich glaube, das sind Björk-Fans.
Ich habe ja gedacht, der Anführer der Außerirdischen, der hat mich ultra hart an Lilo Wanders erinnert.
Ja, aber auch da wieder das Punk verkörpert wieder Individualismus, die Aliens sind alle Konformisten, wollen buchstäblich die eigenen Kinder essen, so Kapitalismus frisst seine eigenen Kinder, also das gebe ich dem Film auch, dass er da was versucht, aber dazu hätten es halt keine Aliens sein müssen, weil das dann zwischen Punk und, also zwischen Individualismus und Konformismus, dass da wieder Liebe möglich sein soll, bricht auch wieder komplett mit diesem Punk-Gedanken, das finde ich halt auch so schade, dass der Film irgendwie versucht, so ein Gesellschaftsstatement zu setzen, aber gleichzeitig und da wirft er sich auch komplett in gesellschaftlichen Konventionen.
Aber ist der Punk-Gedanke nicht dann auch mit, weiß ich nicht, mit der Figur von Nicole Kidman, so streitbar wie die auch sein mag, nicht dann vielleicht zu Ende gedacht? Oder eben, also zumindest in, ja, zumindest mal in eine Lösung gestellt? Du verstehst, was ich meine.
Ja, aber schon allein, dass es einen Punk-Anführer bzw. eine Anführerin der Punks gibt, das bricht ja auch schon wieder komplett mit dem Grundgedanken von Punk. Also, das ist alles so ein bisschen, also es hat mich auch die ganze Zeit, wie diese, so wenn du irgendwie auf dem Dorf lebst und hier ist Freitagabend langweilig und du denkst so, boah, ich rasiere mir jetzt ein Iro und ich bin ab heute jetzt auch Punk. Und dann gehst du auf ein Konzert, gehst in den Moshpit, weil du denkst, jetzt bist du der härteste Punk. Und dann merkst du auf einmal, da wird gepokt und dann denkst du, ach du Scheiße, schnell weg hier. So fühlt sich dieser Film auch irgendwie an. Also immer dann, wenn man denkt,
hast du gerade deine Jugend beschrieben mit 15?
Ja, so ähnlich, ja. Nur, dass es kein Punk war, aber so ähnlich. Und dann denkt man so, jetzt geht's richtig, ja.
Nee,
dann denkt man so, okay, jetzt geht's richtig ab und dann denkt man so, oh, das könnte aber auch wehtun, ich zieh mich mal lieber wieder zurück. Das ist halt irgendwie so schade, dass der Film so, ja, so, wie nennt man das denn? verknausert, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es dafür so ein Wort gibt, also irgendwie so sich dann doch nicht traut, da hinzugehen, wo es wirklich interessant sein könnte, weil das mit der Alien-Kotze ist ja auch lustig und so, aber dann mal irgendwie so richtig zuzulangen, das macht er dann halt doch nicht.
Ja, der hat halt wirklich so Einzelmomente, die wirklich super funktionieren, wo du so bist, ah ja, davon mehr, und dann kommt aber wieder Wischiwaschi für 20 Minuten, dann kommt wieder eine gute Szene und schade. Ich fand auch, der hat einfach, der hätte runter sein können.
Und
Potenzial war da.
Und ich finde halt auch, er fühlt sich wie ein Regiedebüt an. Und dass der Regisseur halt vorher halt schon echt also Shortbus mega, finde ich. Dieser Hedwig, habe ich halt auch ein bisschen das Problem mit der Musik, aber auch der ist gut. Und dann kommt sowas, was sich halt echt so, unausgegoren anfühlt. Und nicht mal wirklich so experimentell unausgegoren, sondern immer so, als ob man so merkt, ach shit, jetzt fällt mir wieder ein, was ich gestern machen wollte. Ich wollte ja noch einen befriedigenden Übergang für die Szene schreiben.
Oh. Ja, es ist halt irgendwie auch so, also ich habe den Film geguckt und beim Gucken habe ich so gemerkt, ich verstehe, warum der so lange rumgelegen hat und auch nicht rübergekommen ist bisher. Ja. Weil der fühlt sich leider, ich habe ganze Zeit gehofft, so bei den ersten 20, 30 Minuten war ich noch so, okay, vielleicht haben wir hier mal eine schöne Genreperle entdeckt, so quasi, oder vielleicht kommt jetzt hier aber dann war es doch eher so ein, deswegen ist er liegen geblieben. Also es war leider nicht die erhoffte Perle so komplett. Wie gesagt, ich finde ihn auch nicht, ich fand ihn nicht scheiße, aber wirklich, also kann ich ihn mega empfehlen, so schwierig, sag ich mal.
Ja. Ich fand ihn auch nicht, aber ich finde ihn halt frustrierend, weil halt das Potenzial immer wieder aufploppt. Ja. Und man merkt ja auch, wie oft der Film so, also wie der danach schiert, so ein richtiger Kultfilm zu werden. Also ich glaube schon, dass sie sich so dachten, boah, wir können jetzt Punk irgendwie wiederbeleben und diesen ganze anarchistische Lebensgefühl plus diese ganze Alien-Sache da noch reinbringen. Aber
also wenn ihr den besseren Punk-Film sehen will, guckt Dinner in America.
Also Dinner in America, ja.
Also der ist zehnmal anarchischer als How to Talk to God's Apart.
Ja, aber ob es einen guten Punk-Film überhaupt gibt, wäre ich jetzt auch überfragt.
Bomb City. Ist der Bomb City?
Ach, ja. Bomb City, okay.
Der war auch gut.
Aber Bomb City ist auch nicht wirklich, also ich meine, da geht es eher um, also das ist ja.
Da geht es um Revierkämpfe und halt eher um diese ganze Gerichtbarkeit.
Ja, und vor allem halt auch um Gesellschaftsspaltung, ne? Also das ist ja schon, Bomb City hat für mich eine größere Tragweite als.
Komplett, ja.
Und
ja.
Das. Ja, Dinner in America, den fand ich ein bisschen besser als How to Talk to Girls at Parties, aber der hat halt nicht Elle Fanning.
Bisschen.
Ja, ein bisschen.
Ja.
Schon ein bisschen. Das der war auch nicht einwandfrei. Das ist ein
4,5 von 5 Film.
Ja.
Aber easy.
Nee.
Doch. Die Beziehung ist besser, der hat lustigere Szenen, der hat rührendere Szenen, der hat bessere Musik.
Der ruht sich aber auch auf sehr vielen Momenten aus, die, weiß ich nicht.
Ja, weil sie gut funktionieren.
Ja, das ist aber jetzt die falsche Herangehensweise. Ich meine, ich fand den auch nicht schlecht, aber nee.
Gut, dass wir keinen Podcast über Punk-Filme machen. Das wäre, glaube ich, ein sehr trauriger Podcast.
Punk-Special.
Aber sag mal, der junge Mann, der junge Mann, der in Dinner for America mitspielt, ist jetzt on screen dabei, ne?
Ja.
Stimmt.
Das ist der Pöbler in der Bar. Ja.
Ja, ja. Ja, Dinner in America ist besser, aber.
Aber auch nicht gut.
Aber auch nicht der Überfilm. Er ist
fantastisch. Guckt alle
Dinner in America. Wie ihr schon merkt, war das jetzt uns, nicht.
Wie gut er ist.
Ja. Aber was wir jetzt nämlich noch festlegen können, weil das habe ich gerade auf der Suche nach dem Schrecken vom Amazon festgestellt, ein gewisser Daniel Schröckert hat nämlich 2499 Filme bei Letterboxd in seinem Diary, der 2500, das muss doch was ganz Besonderes werden. Das kannst du uns jetzt nochmal schildern.
Was?
Was du als 2500. Film bei Letterboxd in dein Diary eintragen wirst. Weil das muss schon irgendein Klassiker sein, den du
vor dir
hergeschoben hast. Das muss knallen.
Wo sehe ich denn die Anzahl in meine
Diary? Das habe ich auch nur durch Zufall gesehen. Du gehst auf dich und dann auf Diary. Ach, das sieht man selber anscheinend gar nicht. Das habe ich bei dir gesehen. Weil ich kurz geguckt habe.
Ah, nee, doch. Ich sehe es hier auf der Startseite rechts oben. Alles klar.
Ah ja. Ja, da das
ach so, bei Diary. Ich dachte gerade. Die Chance
kommt erst in 2499 Filmen dann wieder.
Okay, oh je, echt?
Ja. Guck mal, da kommt noch unverhoffte Pressure jetzt auf, weil er wahrscheinlich wieder Sing 2 oder irgend sowas gucken
muss. Ich merke auch gerade, Scream heute war mein 1700. glatt, genau. Auch unabsichtlich.
Ui. Jetzt habe ich das Dilemma. Ich wollte eigentlich The Sacrifice.
Was von Bellatar gucken?
Nee, Sacrifice wollte ich eigentlich gucken. Und ich weiß aber auch noch, dass ich das Mädchen und die Spinne gucken muss.
Okay, jetzt kannst du halt wieder für Arthouse oder für China-Propaganda.
Ja. Oder ich guck irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Alteingesessenes. Ach, guck mal hier. Kennt ihr den hier?
Ich sehe es gar nicht.
Das ist natürlich jetzt sehr schwer für den Podcast-Hörer oder die Podcast-Hörerin. Ich habe.
Ja, Projekt Neutron, was? Projekt?
Top Not Detective.
Nee, kenne ich nicht.
Nee, das kenne ich nicht.
Nee?
Aber das ist eine Third Window Blu-ray, oder?
Ja, genau, es ist eine Third Window Blu-ray.
Kann ja nur was Asiatisches sein.
Genau, und den hat mir unser Kollege Ronny von den Nerdzig-Leuten mal mitgebracht und hat gemeint, ich soll mir den mal reinziehen.
Okay.
Vielleicht.
Ja, why not?
Könnte das mein 2500. Eintrag werden. Aber zuvor müssen wir erstmal klären, was wir letzte Woche schon wieder nicht beim Schrecken vom Amazon erraten haben.
Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
Gott, ich hab's vergessen.
Okay. Tino. Also A, bist sehr vergesslich, B, steht sogar im Skript, das du vor dir haben solltest.
Ja, Mann, du Schröckert hat gerade hier was gezeigt. Da habe ich hingeguckt.
Wir sind professionell wie immer. Das gefällt mir sehr gut.
Also außer mir.
Ich kann dir einen Tipp geben. Es war ein Franzose.
Es war ein Franzose.
Ah ja, High Tension natürlich.
Ja, natürlich.
Mensch, welchen absolut vorhersehbaren Film, der nichts Neues macht, kann denn gemeint sein, außer High Tension, wo man schon beim ersten Bild weiß, was hier abgeht. Da kann mir auch keiner vormachen, dass er das nicht durchschaut.
Genau.
Ja, und wir lagen beide mal wieder falsch, denn ich habe Hatchet gesagt und Daniel hat Haus der 1000 Leichen gesagt.
Ja, und da muss ich sagen, dass der Tipp von André natürlich deutlich sinnvoller gewesen ist. Aber neue Woche, neues Glück.
Moment, wieso war der sinnvoller? Du hast einen Klassiker gesagt.
Ja.
Hatchet ist ja doch kein Klassiker.
Nee, ich habe also gesagt, ein moderner Klassiker des Genres. Ja, modern
Classic, Instant-Kult.
Und B, sinnig war es aber nur aus einer Sache, weil Tino, also in dieser Rezension stand drin, voll nervig irgendwie, dass der Killer immer wieder aufsteht. Ja. Und das gibt's halt, das ist aus Leichen überhaupt nicht. Also das, ja, da war Hatchet auf jeden Fall näher dran.
Ja, fand ich jedenfalls.
Rein von der Beschreibung jetzt mal her.
Aber falls du dich da persönlich angegriffen fühlst, heute, finde ich, müsstest du es eher erraten können als André. Aber auch das ist natürlich wieder komplett subjektiver Eindruck. Achtung, es geht los. Die Rezension trägt den Titel Der Abgrund.
Wie viele Sterne hat die?
Na, ein.
Okay.
Was mutmaßen lässt, dass ihr den Film wahrscheinlich ganz gut fandet. Dieser Film verdient für uns lediglich einen Stern, weil in überdeutlicher Art und Weise Gewalt verherrlicht. Wir fragen uns, wie abgestumpft Menschen sein müssen, wenn sie extrem Verstümmelungen, Klammer auf, abgeschnittene, zerplatzte, zerfetzte Köpfe, Klammer zu, als Unterhaltungs- und Belustigungsgrundlage wahrnehmen können. Wie wenig Liebe, Klammer auf, und Selbstliebe, Klammer zu, mit Freude, Mitleid und Menschlichkeit müssen denen vorhanden sein, die diesem Film Bestwertung geben unter dem Deckmäntelchen. Das ist ja alles nur Spaß. Unfassbar. Da ändert auch die Musikauswahl nichts. Wir könnten weinen. Wenn dieser Film unsere Zivilisation repräsentiert, verdient diese unterzugehen. Ja, und sowas findet ihr gut. Da könnt ihr euch mal schön selbst in eure hässliche Fratze schauen, dem Spiegel, den ich euch gerade vorgehalten habe.
Okay, es geht um zerplatzte, abgetrennte und
abgeschnittene und zerfetzte Köpfe.
Und zerfetzte Köpfe.
Das ist also.
Und es ist ein relativ neuerer Film.
Oh, ich wollte gerade sagen, also, Sleepy Hollow, aber naja. Da gibt es viele abgeschlagene Köpfe zumindest. Neuerer Film. Also Sadness ist zu neu.
Und es ist auch Genre, aber wir würden schon rumdiskutieren, ob es Genre ist. So mehr Tipp gibt es nicht.
Wir würden rumdiskutieren, ob es noch.
Kurz so, ob so und dann so sagen, ja, eigentlich schon, aber.
Also es könnte auch ein Arthouse-Film sein, oder was?
Das hast du gesagt, dass das Arthouse ist. Mach's nicht noch schlimmer.
Nein, aber ich meine, wenn wir uns darüber streiten, ob das Genre ist, was, was wäre es denn dann ansonsten?
Kein Genre. Nee, ich kann nicht. Ich sehe schon wieder, dass ich gleich wieder irgendeinen Tipp gebe, der es erraten lässt. Also ich finde, in der Review war schon ein Tipp drin, der halbwegs in die Richtung oder halbwegs einen Tipp gibt.
Dann lies doch mal vor, bitte.
Der Abgrund. Das ist nicht der Tipp, das ist nur die Irreführung oder vielleicht so der Tipp. Dieser Film verdient für uns lediglich einen Stern, weil er in überdeutlicher Art und Weise Gewalt verherrlicht. Wir fragen uns, wie abgestumpft Menschen sein müssen, wenn sie extrem Verstümmelungen, abgeschnittene, zerplatzte, zerfetzte Köpfe als Unterhaltungs- und Belustigungsgrundlage wahrnehmen können. Wie wenig Liebe und Selbstliebe, Mitfreude, Mitleid und Menschlichkeit muss in denen vorhanden sein, die diesem Film Bestwertung geben und in dem Deckmännchen, dass er alles nur Spaß. Unfassbar, da ändert auch die Musik alles vor allem nichts. Wir könnten weinen. Wenn dieser Film unsere Zivilisation repräsentiert, verdient diese unterzugehen.
Du sagst relativ neu, ne?
Ja. Aber trotzdem schwarz-weiß.
Was?
Nein, das war ein Gag.
Achso, sonst hätte ich Human Centipede 2 gesehen.
Painted Bird.
Ja, aber Moment, der Film ist bei Amazon erhältlich, oder?
Das, ja, das würde die Schrecken vom Amazon suggerieren.
Ja, ja, nee, aber ist da jetzt auch Human
Centipede? Also, wegen ungekürzt, meinst du, oder?
Ja.
Vielleicht übertreibt die Person ja in ihrer Wahrnehmung auch einfach maßlos. Nur maßlos. Das ja. Könnte ja durchaus auch sein.
Ich sage Saw Spiral.
Ja, aber den finden wir ja nicht gut. Ich habe jetzt auch gedacht Saw Spiral so, aber ja, den finden wir ja nicht gut.
Also einen Stern würde ich mir auch nicht geben, aber ja, zwei. Ah, oh Mann, ey, ich überlege die ganze Zeit, wo platzen denn Köpfe weg? Und zwar in einer Intensität, dass man es in ein Review schreiben muss.
Und dass andere Leute es auch was unterhaltend und belustigend finden.
In einem Nicht-Genre-Film. Oder einem
fragwürdigen. Ja, doch, also.
Fragwürdigen Genre-Film.
Er ist eher aus anderen Gründen, würde man drüber diskutieren, ob man ihn in der Sendung erwähnen würde.
Hier bei uns?
Ja.
Haben wir ihn schon erwähnt?
Vermutlich ja, aber nicht besprochen.
Boah.
Ich habe das Gefühl, es müsste voll einfach sein, aber ich habe null Ahnung.
Irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege gleich den Arsch aufgerissen, wenn ich sage, was es war.
Wahrscheinlich.
Was?
Ach, da haben wir leider die Stunde überschritten, aber es war auch wieder spannendes. Ja, das schneide ich
das ganze Gedanken.
Das schneidest du mal raus. Das kannst du ruhig mal in quälender Länge.
Hier schneide ich raus, dann kommen wir wieder auf Unterricht. Nee.
Ich will auch morgen im Katz-Podcast 5 Minuten lang nur die vor Wut bebenden Kiefer von den einzelnen Leuten hören, weil ihr Lieblingsfilm nicht auf 1 kommt. Also das einzige Tipp finde ich, dass ich am ehesten über, da ändert auch die Musik ausfallen.
Ja, das nachdenken. Ist das, worüber ich die ganze Zeit, was ich mir die ganze Zeit durch den Kopf gehen lasse. Scheiß drauf, ich sag Army of the Dead.
Ich rufe gleich mal Zack Snyder an, dass jemand seinen Film bei Amazon hochgeladen hat, aber abgesehen Ach, davon ist der
das
Tipp
Das geht
gut.
Ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Ah, scheiße. Ja. Oh, nee, okay, den muss ich zurücknehmen.
Na, okay.
Ah.
Ich habe auch einmal Saw Spiral zurückgezogen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass der Film ja gut sein könnte.
Ja. Ja, Army of the Dead fandet ihr auch nicht gut. Wie verzweifelt seid ihr denn gerade beide?
Ja.
Sehr offensichtlich, sehr.
Oh, und ja, wenn ich es euch sage.
Ich habe noch einen größeren Hänger als bei Fantasy Island.
Ich prognostiziere auch, dass wir alle den innerhalb der nächsten 2 Jahre nochmal gucken. Also einfach, weil wir Bock haben.
Was war denn so richtig fansblättrig?
Guck mal, was ihr für Wertungen gegeben habt. Wie schreibt man Sadness?
Oh komm, ich sag der neue Suicide Squad. So, das bleibt jetzt auch. Ich habe sonst echt keine Idee.
Okay, also Hacker hat 1/2 Stern mehr gegeben als Schröck.
Was hat Hacker jetzt gesagt?
The Suicide Squad. Die.
Ein halb mehr als ich, ja, dann kann es Suicide Squad nicht sein. Ich sag Evil Dead, das Remake.
Sicher, dass du das Remake meinst, nicht die Serie?
Die Serie?
Einfach nur verwirrend.
Oh. Nein, ich sag das Remake, das Evil Dead Remake.
Okay, gut. Dann moderier mal die ganze Farce ab, damit ich es euch sagen kann.
Oh, ey, fuck. Ach, ich bereue es schon wieder. Na gut, dann sind wir hier somit am Ende und wir haben Recht behalten. Tatsächlich haben wir diesmal Recht behalten. Es ist, glaube ich, kürzer waren wir nie und deswegen bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr hört auch trotzdem nächste Woche wieder rein. Oder
ab da sind die Filme auch besser wieder.
Ich denke auch, das wird ein bisschen besser dann im Gesamtpaket sein. Und ja, und wir hoffen das natürlich auch, dass ihr uns auf den sozialen Medien folgt, uns gerne auch da und dort mal bewertet. Und ansonsten, dass ihr ein paar schöne Tage haben werdet und hoffentlich doch ein bisschen bessere Filme noch sehen könnt als die drei, die wir heute hier vielleicht besprochen haben. Dann hat es viel Spaß bei Scream im Kino. Ne?
Danke.
Gut, bis dahin. Schaut doch gerne nochmal bei Fred Carpet vorbei.
Achso, und apropos gute Filme, ne? Jetzt aktuell schon online Titan.
Ah, ja.
Auf Amazon zum Leihen.
Und Raging.
Wer nicht bis 27. warten kann.
Und Raging Fire gibt es wohl auch schon zum Leihen. Haben wir ja auch beide schon hier besprochen. Und war da nicht
am 20. nicht, dass ihr sofort den Podcast beendet, genau, und schon hin drauf
am Donnerstag, genau. Am 20. kommt Raging Fire online und Titan ist schon online und beide kommen dann am 27. auch nochmal physisch, wer lieber sammelt.
Genau. So, und das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.